Kulturpodcast des Landes Steiermark.
Herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe des Kunstfunken, dem Podcast für Kunst und Kultur des Landes Steiermark. Mein Name ist Lydia Bismann und ich darf heute Hanke Wilsmann und Jost von Halesem bei mir vor dem Mikrofon begrüßen. Ihr beide seid unter dem Label F. Wiesel aktiv und habt jetzt eine Residency für 2 Jahre im Schauspielhaus Graz. Ihr kommt beide aus Frankfurt am Main, habt dort angewandte Theaterwissenschaften studiert und arbeitet eigentlich seit 2011 zusammen. In euren Arbeiten verbindet ihr Figurentheater mit Robotern, Live-Musik, Videos und erweitert so den Bühnenraum und da entsteht was Neues, aber auch vieles, was man kennt. Von 13. bis 16. März hat das erste Theaterfestival für virtuelle Theaterformen Digitalia im Schauspielhaus Graz stattgefunden, das ihr beide konzipiert und kuratiert habt. Und dazu kommen wir gleich, aber zuerst gibt es die Aufwärmfragen, die wir als Ritual allen unseren Gästen stellen. Und zwar funktioniert es so, ich gebe euch 2 Begriffe und ihr müsst aus dem Bauch raus entscheiden, was euch mehr taugt. Also Hanke, ich fange mit dir an. Kunst oder Kultur?
Kultur.
Und warum?
Weil das Feld noch größer mir erscheint.
Okay, und du?
Ich hätte jetzt einfach mal dagegen gesagt, Kunst, einfach nur, weil ich auch sehr kleine Felder mag und weil es sehr kompliziert werden kann und das macht mir Spaß.
Okay, und jetzt eine bisschen tricky Frage für euch, aber ich habe mich schon gefreut. Fangen wir mit dir an, Jost, Video oder Audio?
Ich komme vom Video, deswegen muss ich immer Video sagen, auch wenn ich sehr begeistert bin von Audio und allem, was es kann.
Podcast.
Ja.
Genau. Und du, Hanke?
Dann sage ich jetzt auch mal Video.
Ja. Okay, passt. Nein, ich müsste, das sind so Icebreaker-Fragen.
Unbegründet.
Man kann es begründen, muss aber nicht, das ist ja eine Bauchfrage. Okay, jetzt mal ein bisschen zurück an den Anfang. Wie habt ihr einander gefunden und was bedeutet eigentlich der Name F. Wiesel?
Schön.
2 schwierige Fragen. Vielleicht, ich fange mal kurz an. Also, gefunden haben wir uns, weil wir beide angewandte Theaterwissenschaft in Gießen, das ist bei Frankfurt, studiert haben, an der Universität dort. Da lernt man jetzt im weitesten Sinne sehr viel darüber, wie Theater gemacht wird. Es wird sehr viel darüber geredet, wie Theater sein könnte. Und schlussendlich probiert man aus, wie es auch sein könnte und wie es anders sein kann. Und da studieren wahnsinnig viele Menschen und man lernt sehr viele kluge Dinge. Und man versucht immer direkt auch das, worüber man redet, auf die Bühne zu bringen oder auszuprobieren.
Habt ihr denn so Projekte?
Es sind Projekte, aber es ist wie eine reguläre Universität mit Seminaren, mit Vorlesungen. Aber es gibt eben auch eine Probebühne und es gibt auch einen Raum, der für uns ganz besonders war, in dem es ganz viel Technik gab, die man sich immer einfach ausleihen konnte. Es gab nur keine SchauspielerInnen. Das ist der Mangel an dieser Universität, aber so kommen komische Theaterformen zustande.
Ich würde mal ergänzen und sagen, wahnsinnig viele Menschen, klingt jetzt nach überlaufenden Hörsälen. Wir haben beide mit Jahrgangsgrößen um die 17 bis 20 Menschen angefangen. Das sind dann schon so 100 Leute insgesamt, die dieses Studium aktiv studieren. Aber man ist schon in einer sehr intimeren Gruppe. Ja. Und da passiert wahnsinnig engagierter, interessierter Austausch in dieser sehr aktiven Studierendenzeit. Und da haben wir, hast du es eh schon gesagt, eben im Jahr 2010, 11 angefangen, die ersten gemeinsamen studienbezogenen Projekte zu machen. Und das ist jetzt fast 15 Jahre her und hat sich verstetigt.
Gut. Ja. War ihr im gleichen Jahrgang?
Nee, ich wurde erst nicht genommen und dann habe ich nochmal in Erlangen kurz studiert, dann habe ich mich nochmal beworben, dann hat es geklappt, habe ich mich mit Hörspielen beworben und dann haben wir angefangen eigentlich zusammen Figurentheater zu machen und Objekttheater mit ganz kleinen Fundstücken vor Kameras und da geht es vielleicht auch zum Namen noch gleich hin.
Aber Podcasts sind doch so ein Moment, wo dann so Anekdoten auch immer ganz lustig sind. Ich erinnere mich nämlich dran, dass als ich 2008 im zweiten Teil dieser Aufnahmeprüfung, die man dort machen muss, Das ist so ein dreigegliederter Prozess und da gehört auch eine physische Anwesenheit, wo man eine Klausur schreibt dazu. Und ich saß dort und wartete auf diesen Klausurmoment und da haben wir uns schon getroffen und sehr engagiert über Sarah Kane unterhalten. Du warst auf jeden Fall on fire und hast mir von deinem jüngsten Lektüre-Moment erzählt. Dann haben wir uns ein Jahr lang nicht wiedergesehen, nicht mehr gesehen und dann ein Jahr später, 2009, als du dann erfolgreich nicht mehr in Erlangen Kunstgeschichte studieren durftest, wieder getroffen.
Und F. Wiesel?
2010, 11 haben wir so den ersten Antrag geschrieben, wo es ein Feld gab, Gruppenname.
Also ein Antrag immer quasi, weil wir Fördergelder für das Theater brauchten, was wir machen wollten, auch schon außerhalb des Studiums.
Genau, und das war dann der Moment, wo wir dachten, ach, ein Gruppenname, wer könnte man jetzt hier hinschreiben, wäre eine gute Sache. Und das Stichwort, was Jost eben auch schon erzählt hat, Fundstücke haben uns von Anfang an beflügelt, begeistert. Also unsere Arbeiten sind immer eine Mischung aus G- und erfundenen Narrativen, Objekten, Menschen, Konstellationen. Und wir wollten einen Namen, der klingt wie ein Fundstück, als könnte man ihn auch an der Türklingel im Vorbeigehen erhaschen. Er sollte klingen wie ein Name, also jemand könnte auch F. Wiesel heißen. Und in dem Stück, an dem wir gerade gearbeitet haben, hat ein kleines Wiesel tatsächlich mitgespielt. Und dann kam es zu F. Wiesel, Kurzfassung für Flink Wiesel.
Genau, in dem ersten Stück Clarenville, das hieß wie eine Stadt, in der das erste Untersee-Telefonkabel verlegt wurde. Und da hatten wir diesen Namen plötzlich gefunden. Und dann hatten wir F. Wiesel auch wieder als Fundstück eigentlich und so ein bisschen ausgedacht, zusammengesucht eben. Und dieses Wiesel war ein großes
Ist total lustig, weil meine erste Assoziation mit dem Namen war genau so ein Klingelschild.
Ach schön,
ja,
sehr gut.
Komischerweise echt. Und das Lustige ist auch, also ich frage ja oft Künstlerkollektive nach ihren Namen und es kommt immer die Antwort, wir mussten mal ein Feld ausfüllen.
Naja.
Wir mussten ein Feld ausfüllen und andere Gruppen haben manchmal den Vorteil, dass sie ihre Namen, ihre Nachnamen noch so in eine Reihe schreiben können. Das ist bei uns aber so sperrig und unangenehm. Wenn da von Harles im Wilsmann steht, klang das nicht so nach dem Namen, wo wir ins Theater gehen wollten.
Ja.
Wir wollten irgendwas Freundliches, was gefunden ist.
Ist freundlich.
Und wir können uns mal ein Klingelschild kaufen, wo es drauf
steht. Ja, das wäre doch
nett. Und es ist schön, wenn Menschen mit uns zusammenarbeiten und dann in KünstlerInnenwohnungen untergebracht werden und dann gibt es manchmal so Briefchen zur Begrüßung, zur Verabschiedung. Also es haben schon KollegInnen von uns dann Briefchen hingelegt bekommen. Guten Tag, Frau Wiesel. Schön, dass Sie da sind.
Ja, das ist glaubwürdig.
Das ist doch nett.
Ja.
Genau. Genau, du hast gesagt, es gab alles an der Uni außer SchauspielerInnen. Und du hast mir mal erzählt, dass ihr im Schauspielhaus alles benutzen dürft, auch die DarstellerInnen.
Ja.
Und jetzt will ich aber wissen, wie seid ihr überhaupt nach Graz gekommen? Wie hat die Zusammenarbeit begonnen? Habt ihr euch beworben oder wurdet ihr gefragt?
Also, es gab eine E-Mail von Anna Güter, der jetzigen Chefdramaturgin, mit der Anfrage, Interesse an eurer digitalen Arbeit. Und in dem Moment waren wir recht sicher, dass es sich um eine uns recht vertraute Gastspielanfrage handelt. Und daraus wurden 6 Monate intensives Zoomen, Telefonieren, Nachdenken, wie man gemeinsam diesen Weg hin zu einer Bühnenbespielung, die eine Mischung aus künstlerischer Forschung, Vermittlungsarbeit, kuratorischer Praxis, kollaborativer Praxis sein kann mit dieser Fragestellung, was kann, soll, will das Digitale im Theater? Wo stehen wir da gerade? Und ja, wir sind gefragt worden.
Schön.
Ja.
Und also bislang habt ihr 2 Produktionen aus eurer Feder gezeigt am Grazer Schauspielhaus. Ein Stück, das Flintwitch, der Mensch erscheint im Holodeck, habt ihr mitgebracht, damit ihr die Saison starten könnt. Und das zweite ist das Werk, also ist entstanden im, für und am Grazer Schauspielhaus. Und es gibt dann noch, eben ihr macht ja Forschung auch. Ihr habt jeden Mittwoch ein offenes Labor, wo jeder hinkommen kann. Und jeden ersten Samstag im Monat gibt es den Spieleabend. Wollt ihr mal kurz erklären, was da passiert, wie das angenommen wird vom Grazer Publikum und warum ihr das macht?
Ja, also genau, wir machen Experimente. Auch das erste Stück, was wir gemacht haben, war auch ein Experiment. Wir proben immer recht kurz und wir überlegen uns immer sehr kurz, was für Geschichten wir erzählen und mit wem wir arbeiten. Und der Spieleabend gehört eigentlich auch zu dieser Reihe von Experimenten, weil was wir da machen, ist nicht, dass wir sagen, ah, wir kommen zusammen und spielen jetzt mal Halma und Monopoly, sondern wir wollen gerne, wir beschäftigen uns damit, wie Geschichten erzählt werden und wie Menschen sich gegenseitig anders Geschichten erzählen können, außer jetzt vielleicht jemand steht auf der Bühne und andere hören zu. Und da gibt es so ein ganzes Genre an Spielen und an Geschichten, an Literatur eigentlich, wo ganz spannende Autoren Spiele schreiben, bei denen es darum geht, dass man in kleinen Gruppen zu viert oder zu fünft anfängt, gemeinsam eine Welt zu bauen. Gemeinsam eine Karte zu zeichnen manchmal oder gemeinsam darüber zu sprechen, wie eine Gemeinschaft funktionieren kann, wie sie besser funktionieren kann oder wie sie in einer besonderen Situation, in einer Bedrohung oder in einem Ausnahmezustand funktioniert. Und diese Spieleabende machen wir einmal im Monat, jeden ersten Samstag. Und das ist ein ganz gemischtes Publikum, was da zusammenkommt. Gar kein theatertypisches. Also wir haben auch Abonnentinnen, die dort herkommen, die da begeistert mitspielen. Aber wir haben auch häufig immer wieder Studierende, Schülerinnen und Familien, die vorbeikommen, die noch nie im Theater waren oder gar nicht direkt ins Theater gehen würden. Aber unter dieser Idee von, wir spielen jetzt mal gemeinsam ein Spiel, kommen die Leute plötzlich, die Angst hätten, eine Stunde sich ins Theater zu setzen und spielen mit uns 6 Stunden lang und erzählen und reden und alle erzählen sich gemeinsam eine Geschichte und niemand weiß vorher, was die Geschichte genau sein wird. Mhm. Und danach erzählen wir uns die Geschichten auch immer alle nochmal so gegenseitig.
Habt ihr denn immer ein bestimmtes Thema? Also gibt es so Vorgaben oder wird das vor Ort entwickelt?
Das sind Spiele, die eine schlanke, ich sag mal, Spielmechanik mitbringen. Das heißt, das Regelwerk ist sehr übersichtlich und auch die Objekte, die man braucht für diese Spiele, sind auch sehr übersichtlich. Das heißt, ein Wording für solche Art Spiele ist auch Pen and Paper. Das heißt, man braucht außer Papier und Stift und ein paar gut gestellte Fragen, die diese Spiellogik mitbringt, kaum Requisiten, manchmal ein Würfel oder Ähnliches. Und man wird wirklich durch ein Grundszenario, was einem diese Spiellogik mitbringt und klug gestellte Fragen, die im Kreis oder nach einer Logik eben passieren, ins selber erzählen, ins selber Kosmen entwerfen, gebracht. Und am Anfang hat man wirklich außer einer Ausgangssituation nichts und am Ende ist ein über 6 Stunden entsponnener Geschichtsbogen, der interessanterweise manchmal auch gar nicht so weit weggeht von klassischen Dramaturgien oder klassischen Geschichten, weil dann doch alle auch mit einem Kulturgedächtnis, mit einer Gewohnheit in, wie funktioniert Storytelling, sich einbringen, obwohl sie vorher gar nicht wussten, dass sie da eine Befähigung vielleicht mitbringen.
Das können, ja.
Und das ist tatsächlich fantastisch im besten Sinne. Ja. Und wir spielen das über verschiedene Inseln im Raum verteilt oder in kleinen Gruppen. Diese Spiele eben erzählt, gespielt werden. Und wenn man dann hinterher sich gegenseitig erzählt, was in der jeweiligen Insel für eine Welt entstanden ist, das sehr bereichernde Momente.
Und da wird ein neues Gesellschaftssystem entworfen.
Genau, also gemeinsame Klammer ist tatsächlich eine Form von Zivilisation, von Gemeinschaft, von Teilhabe.
Genau, das offene Labor. Das benutzt ihr dann, also du hast mir mal erzählt, ihr benutzt es auch, um ein neues Stück zu entwickeln. Das ist immer mittwochs.
Genau.
Und was passiert da?
Genau. Wir sind da jetzt inzwischen, wir haben das jetzt 17 Mal bisher gemacht. Wir haben es vorher jetzt um das Festival herum kurz pausiert. Und da kann man vielleicht dazu sagen, der Raum, den wir haben, die Konsole, das ist die kleinste Spielstätte vom Schauspielhaus Graz. Das ist eigentlich schon unser Labor. Also das ist unsere Probebühne, das ist aber auch unsere Bühne und das ist der Raum, in dem wir kontinuierlich arbeiten und in dem wir Dinge ausprobieren, in dem wir Mechanismen aufbauen, in dem wir Texte schreiben, Musik machen, alles. Und was uns ganz wichtig war, ist eigentlich, wenn wir als Künstlerin dort vor Ort forschten, dass das Publikum immer wieder vorbeikommen kann, dass es mit teilnehmen kann an der Arbeit, die wir machen, an den Recherchen, die wir machen, an den Spielen, die wir spielen, an den Filmen, die wir gucken. Normalerweise findet so ein Stück ja immer über 6 Wochen oder 8 Wochen Probenzeit statt oder noch länger, ein Jahr. Und das Publikum sieht dann die Premiere, vielleicht noch eine Probe auf dem Weg. Und bei uns ist tatsächlich immer mittwochs oder jetzt jeden zweiten mittwochs diese Bühne offen. Man kann abends vorbeikommen, schauen, was wir gerade machen oder mit uns gemeinsam auch ins Reden kommen, ins Recherchieren oder einfach nur ins Gemeinsame erzählen, was wir gerade suchen und was wir versuchen dort.
Das ist auch sehr gemütlich, die Konsole. Das ist der ehemalige Raum 3 vom Schauspielhaus. Und wurde der extra wegen euch Konsole genannt? Als Anspielung an Spielkonsole oder?
Tatsächlich, also meines Wissens, alle Bühnen im Schauspielhaus Graz wurden in der jetzigen Intendanz umbenannt. Und die Namenssuche für das ehemalige Haus 3 fiel auf Konsole, wegen der Spielkonsole, wegen einem multifunktional nutzbaren Raum. Hilfejost?
Genau, es ist ja eine Bezeichnung aus der Architektur erstmal. Genau, also eine, so eine Leiste, kleine, oder? Ja, beziehungsweise so ein kleiner Anbau, so ein kleiner Appendix, wie so ein unbequemer Blinddarm vielleicht auch manchmal, in dem wir da sind und in dem wir diese andere Art von Kunst machen. Es ist aber auch das Digitale und das war von Anfang an schon ein Schwerpunkt auch von Andrea Filter und Anna Güter zu sagen, wir brauchen einen Raum im Theater, der eine ganz klare Verortung hat, wo dieses Digitale, wo Technologien erforscht werden und der nicht immer mobil sein muss oder mal ist es hier in dem Stück, mal ist es da und manchmal vielleicht nur online, sondern ganz klar zu sagen, wir nehmen einen Raum und dem widmen wir jetzt wirklich dieser Forschung. Und so ist diese Idee von einer Konsole entstanden, wo man immer Spiele ausprobieren kann, Sachen gemeinsam auch teilen kann. Es ist ein Ort des Zusammenkommens. Also für mich ist die Konsole auch immer was gewesen, wo ich, auch als ich jünger war, wo man gemeinsam vorgesessen hat, sich getroffen hat, genau, auch über Geschichten erzählt hat und rumprobiert hat. Und rein praktisch spielen wir auch dort Spiele mit dem Publikum. Wir haben auch vom Gameboy bis zu VR-Brillen alles da, um immer auszuprobieren, wie funktioniert denn Erzählen in all diesen anderen Ebenen, von Tetris bis zu irgendwelchen tollen Experiences. Das gehört ja alles dazu, weil wir wollen Geschichten erzählen und das Theater ist ja auch nur eine Form davon.
Genau. So, und jetzt zum Festival, das eben Mitte März stattgefunden hat. Es ist ein neues Format für virtuelle Theaterformen. Ich glaube, gibt es ein ähnliches Festival irgendwo? Ich habe nichts gefunden.
In Österreich ist es unserer Recherche nach auf jeden Fall ein Novum und schon, gell? Ja. Ein ganz schöner Wurf und auch ein, wie ich immer sage, ein sehr mutiger Griff von der Leitung des Hauses, sowohl uns da so zu installieren und diese künstlerische Forschung ins Zentrum zu rücken, und auch dieses Festival jetzt ins Leben zu rufen, war wahnsinnig aufregend, ein großes Wagnis. Und es hat schon ein Alleinstellungsmerkmal. Schon, ne? Es ist nicht die Ars Electronica, es ist kein, um Gottes Willen, vergleichbares Medienkunstspektakel in der Größenordnung. Aber ein Theaterfestival mit diesem Fokus ist schon etwas Einzigartiges.
Aber ihr verbindet ja das sehr Analoge, was Theater ja auch ist, weil da geht es ja um die körperliche Anwesenheit. Also geht es fürs Publikum, für mich geht es viel darum, dass ich mit anderen Menschen gemeinsam im Raum bin, nicht mit ihnen reden muss. Und dann kann ja auch immer was schiefgehen, weil Computer sind ja so, die geben Strukturen vor, da geht es um Risikoabschätzung und das Ausschalten von Fehlerquellen und Theater ist genau das Gegenteil. Das ist eben die schöne Verbindung und das sagt ja auch der Name. Jost, magst du den mal erklären?
Ja, wir hatten dieses Digitalia, also Thalia, die Göttin, auch eine Muse und auch eine Göttin, die häufig bei Theatern so überm Eingang oder an verschiedenen Orten ist. Viele Bibliotheken oder Theater haben ja auch den Namen. Und das Digitale, es war für uns wichtig, das zusammenzubringen und auch gemeinsam zu denken und auch diesen Begriff der Digitalität nochmal ein bisschen freier zu machen, weil viele Leute, die an Digitalität denken, immer an das Neueste auch denken. Also Digitalität ist eine künstliche Intelligenz, aber das, was wir eigentlich suchen, ist die Digitalität schon in den einfachsten Momenten. Also auch ein Podcast ist schon eine digitale Form. Auch wenn jemand ganz einfache Motoren programmiert, da findet Digitalität statt. Und Digitalität im Theater findet jetzt auch schon seit gut 60 Jahren statt. Und es ist nur so zugänglich und auf so viele Formen verfügbar und findet sich in so vielen Formen, dass wir total ein Interesse hatten, dazu ein Festival zu machen, was diese Aspekte von, wie findet eigentlich diese digitale Welt im Theater Einzug oder wie hat sie schon längst Einzug gefunden? Mit dieser Frage haben wir uns da sehr viel beschäftigt und dafür hat es, glaube ich, auch nochmal so ein Festival gebraucht, damit man diese Gesamtheit mal sieht und jetzt nicht nur ein VR-Theater, genau, Festival hat.
Weil oder man so hat irgendwie im Hinterkopf, also ich habe, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, seit Corona habe ich irgendwie so eine Abscheu vor virtuellem Theater, weil es einfach so schön war, wie das vorbei war. Es war einfach, es war okay, aber es war dann, wie man danach ins Theater gegangen ist und ins Kino, habe ich gedacht, ja, klar, ja. Also das kann man nicht ersetzen. Ihr habt es auch total schön beschrieben auf eurer Seite. Der Digital ist ein Theaterfestival für TechnikskeptikerInnen, Geeks, Nerds und alles zwischen diesen Welten. Ich habe sehr viel Wert auf Niederschwelligkeit und Barrierefreiheit gelegt, auch was die Sprache anbelangt. Und jetzt würde ich gerne wissen, habt ihr diese Leute alle reinholen können zum Festival und wie hat das Grazer Publikum das erste Digitale angenommen?
bin zunächst mal total dankbar und baff, wie gut, und das ist jetzt keine Werbung in eigener Sache, sondern eher ich freue mich total über diese Stadt und über die Landschaft von Menschen, die jetzt zunehmend mit uns auch ins Gespräch kommen wollen, offensichtlich, bin ich total dankbar und glücklich, wie diese erste Ausgabe schon Fuß fassen konnte. Das heißt wirklich, wir hatten von SchülerInnen-Vorstellungen über Abo-Publikum, über StudentInnen, über Gäste, die vielleicht noch nie da waren, einen ziemlich bunten Publikumsmisch erreichen können. Wir haben uns bemüht, bei der Ausgabe die Stücke so zu disponieren, dass es zum einen viele Vorstellungen waren, die mit kleinen Publikumsgruppen und nahen Arrangements zwischen Szenenfläche und Publikumsfläche arbeiten, wo wir die Stücke dann mehrfach haben laufen lassen für kleine Gruppen von Publikum. Aber auch Sonne Luft, eine großartige Produktion im Großen Schauspielhaus, lief noch einmal. Und ich bin wirklich absolut baff über die tollen Momente zwischen den Gästen, zwischen diesen wahnsinnig netten KünstlerInnen. Man weiß ja auch nicht immer, wie die Menschen so sind, die man einlädt, weil wir vorher nicht alle kannten. Aber das war eine ziemlich sympathische, sehr viele schöne Momente erzeugende.
Es gab ja dann auch abends Bad mit Möglichkeit zum Austausch.
Ja, es hat, glaube ich, total das fortgeführt, was wir auch in der Konsole bisher gemacht haben, weil der Fokus von der Konsole ist tatsächlich nicht, dass wir jede Woche 3 Vorstellungen haben mit 100 Zuschauerinnen, sondern es geht sehr um intime, um private Settings, wo wir gemeinsam mit Menschen ins Gespräch kommen. Und das war das Festival eigentlich auch, dass wir, das ist, glaube ich, auch das große Glück, weil man kann ein Festival ja nur einmal anfangen und auch damit spielen, dass man weniger Publikum hat. Das haben wir auch total genutzt, dass wir gesagt haben, es ist die erste Ausgabe. Wir machen jetzt mal nur Stücke für kleinere Publikumsgruppen und schauen, wie das funktioniert, und können deswegen aber auch Stücke machen, wo wirklich Gruppen zusammenkommen, die gemeinsam ins Reden danach kommen. Es war uns ganz wichtig, einen Austausch auch zwischen den Stücken zu haben, dass man aus einem Stück rauskommt, dann eine Zeit lang gemeinsam ins Reden kommt, sich Installationen, Filme anguckt. Wir hatten auch tatsächlich Fachpublikum, was extra angereist ist, was uns auch gefreut hat. Von allem war so ein bisschen da, und wir haben so eher wie so die ersten Samen gestreut und gesehen von, ah ja, es ist ein bisschen Fachpublikum, es sind Leute, die noch nie da waren, es kamen Leute aus theaterfernen Kontexten dazu und natürlich auch das Abo-Publikum oder das Publikum des Schauspielhauses, was sich alles wahnsinnig neugierig auch erstmal angeschaut hat und für alles sehr offen war, was uns auch total gefreut hat, weil wir das natürlich auch nicht wussten, wie ein Publikum, was sehr auf klassisches Theater auch vielleicht häufig aus ist, in ein Festival geht, wo gesagt wird, hier zeigen wir jetzt andere Formen des Theaters, und das ist schön
aber
aufgegangen.
Ich glaube, Graz ist ein fruchtbarer Boden für das, weil es eben sehr viele, die freie Szene ist sehr groß und es gibt sehr viele auch sehr experimentelle Angebote, aber ja, also die sind einiges gewohnt, das Grazer Publikum.
Ja.
Aber das ist ja ideal, also wie sie das Publikum zusammensetzt, weil alle suchen nach Nachwuchs und jungen Menschen, und gerade bei den fixen Häusern ist die Überalterung manchmal ein Problem.
Naja, und wir sind super neu in der Stadt, und als wir angefangen haben, das Festival zu planen, vor knapp 6 Monaten, ging so eine Aufbaubasisarbeit und auch die Suche nach potenziellen Kooperationspartnern in der Stadt ja für uns gerade erst los, und auch Stichwort freie Szene, was du gerade genannt hast, zu schauen, welche Player sind hier schon beheimatet, welche Gruppen arbeiten hier. Das ging parallel zu der Festivalvorbereitung, und ich freue mich total, dass wir schon in der ersten Ausgabe wirklich diesen Spagat gut wie wir konnten, glaube ich, gar nicht so schlecht hingekriegt haben, zu sagen, wir mischen Eigenproduktion des Hauses mit lokalen Gruppen, die wir fürs Festival eingeladen haben, mit überregionalen, internationalen Produktionen. Das heißt, da auch der Versuch, auf die Stadt auf jeden Fall zuzugehen und auch lokal ansässige Künstlerinnen und Künstler zu suchen, zu finden, auf die Schulen zuzugehen, auf die Universitäten zuzugehen. Ja.
Und wie seid ihr das angegangen? Also wie findet man virtuelle, theateraffine Menschen in einer Stadt? Ja.
Das ist eine wahnsinnig gute Frage. Ich weiß nur, dass ich vor allem in den ersten 2 Monaten, nachdem wir hier anfangen durften zu arbeiten, das war dann so September, Oktober letzten Jahres, oft abends heimkam und platt geredet war, weil ich den Eindruck hatte, habe ich heute wieder mit vielen Leuten gesprochen. Und im Rückblick kann ich gar nicht genau sagen, wie das passiert ist, aber du fängst an, die Fühler auszustrecken. Du informierst dich in deinem eigenen Netzwerk, du fragst Kolleginnen und Kollegen, du befragst das Internet und dann bist du in einer Stadt, wo sehr viel pulsiert und sehr viel los ist. Und ja, ich war wirklich von den Socken, wie viel uns da auch entgegengebracht wurde an Neugierde erstmal.
Und ich war auch, glaube ich, einfach viel, gerade in den ersten Monaten, viel einfach spazieren. Und es reicht schon total, durch die Stadt durchzugehen und einfach in manche Räume mal reinzugehen, zu gucken, wer ist da gerade, was machen die Leute. Und das hat auch natürlich wahnsinnig Spaß gemacht.
Und wo bist du da zum Beispiel gelandet?
Teilweise in Hackerspaces, in Bars, wo irgendwelche spannenden Konzerte waren. Am Anfang war ich auch bei über La Strada, das war noch vorher auch unterwegs im Sommer. Und da habe ich mir Sachen angeguckt. Also es war tatsächlich so ein...
Bist du in der Kombüse vorbeigepurzelt?
In der Kombüse vorbei.
Okay, die sind nicht weit.
Die sind nicht, da bin ich nicht weit gekommen an dem Tag, genau. Aber die waren dann auch direkt beim Festival dabei. Und das sind, glaube ich, so die Zusammenarbeiten, die sich so zufällig ergeben haben, waren da total wertvoll. Und auch die teilweise kamen eben auch durch das offene Labor Künstlerinnen und Dozierende von Schulen und so zu uns, mit denen wir jetzt im Austausch stehen, die einfach gesehen haben, hier ist was Neues und die erstmal sich das angucken wollten und erstmal fragen wollten, was macht ihr überhaupt und kann ich hier irgendwie mitmachen? Können wir uns irgendwie hier mit einbringen? Und dann erfährt man ganz viel, was in dieser Stadt schon passiert ist und was gemacht wurde, weil wir bringen jetzt nicht diese Ideen neu in die Stadt, die sind ja schon da. Und deswegen sind wir da total dankbar, im Austausch zu sein, auch mit der Stadt.
Ja, aber ihr fasst sie zusammen, weil so, wie du sagst, Technik wird, ja, es gibt es ja seit 60 Jahren im Theater, aber es ist halt, genau, ihr vereint es halt in einem Festival.
Ja, vielleicht geht es auch in der Form erst jetzt so richtig gut oder seit ein paar Jahren wirklich gut auch. Covid hat dann natürlich enorm viel Aufschub für diese Theaterform gebracht, auch viele Theaterformen, die wir auch nicht, die wir gar nicht so gefeatured haben, weil wir sind jetzt auch nicht die größten Fans von, am besten machen wir ein Festival und niemand muss kommen, weil alle können zu Hause vorm Computer sitzen. Das hatten wir, wir hatten auch solche Produktionen da, aber es geht bei uns ums gemeinsame Erzählen und Zusammenkommen und es ist auch keine Technikshow gewesen, sondern es war wirklich für uns der Fokus von, wie erzählt man sich Geschichten im Theater gemeinsam und was wäre, wenn diese Geschichten vielleicht mal von einem Roboter erzählt wird oder wenn diese Geschichte über ein Computerspiel erzählt wird oder über was ganz Abstraktes. Einfach nur da die Gedanken auszustrecken, das war für uns so diese Idee von digitalem Theater.
Und immer auch, wie wir eben auch schon bei diesen Spieleabenden versucht haben zu beschreiben, eine Befragung von Sozialsystemen, von Fragen des Zusammenlebens, von Fragen von Kommunikation und damit dann auch Fragen nach Autorinnenschaft oder zeitgenössischer Autorinnenschaft. Das heißt, was sich in der Suche oder im Befühlen von potenziellen Festivalproduktionen so ergeben hat, dass wir ja, sehr starke Stimmen gefunden haben, die teilweise autobiografisch oder autofiktional beispielsweise eine Migrationsgeschichte reenacten in einem technischen Vehikel wie einem Spiel, durch das dann über den Abend gegangen wird oder. Also es sind überall Menschen im Zentrum, die einen Blick auf die Welt haben, die eine Befragung, eine Befühlung mitbringen und die in eine Verhandlung setzen möchten und das ist Theater. Das heißt, wir haben ganz doll aufgepasst, dass wir keine reine Internet-Handy-Theater- oder Technik-Beschau Stand-off Future nein, versuchen abzubilden.
Ja, zum Beispiel das Stück, das ich gesehen habe, das war, ich wusste nicht, dass das eigentlich für Kinder war. Das war Simple Machines, wo eben dieser belgische Künstler sagt, ja, er ist Choreograf, aber die TänzerInnen, die haben immer Kreuzschmerzen und das tun nicht das, was man sagt. Und dann züchtet er eben Tanzroboter in seinem Keller. Und das, also das war so berührend. Da war auch das Publikum total gemischt, Kinder. Und was auch total schön war, war, dass ihr ihm eine Live-Übersetzerin an die Seite gesetzt habt. Die manchmal ein bisschen eigenwillige. Aber es war so schön. Ich musste da an das denken, wo du gesagt hast, wir dürfen alles verwenden, auch die Schauspieler.
Ja, genau, die hatten wir auch dazu geholt.
Kleiner Babelschisch, ja.
Und das war uns aber auch wichtig zu sagen, genau. Auch gerade bei diesen Stücken wie Simple Machines von Ugo de Haas, der bringt was mit und der sagt, ich habe jetzt bei Amazon habe ich Roboter bestellt und kann jetzt meine TänzerInnen ersetzt und der kämpft dann sehr viel damit, wie kann ich jetzt produktiven Tanz aus so sehr einfachen Simple Machines eben machen und produzieren und erzählt darüber ganz viel und arbeitet sich daran ab. Und es werden immer mehr von diesen Robotern und Wesen, die man ja auch anfassen kann, mit denen man interagieren kann. Das Publikum in Graz hat denen auch eigene kleine Tänze beibringen dürfen und so. Wahnsinnig schön. Und auch da aber auch wieder die Idee zu sagen, wenn er da ist und mit uns redet, wollen wir auch, dass viele Menschen zuhören können, dabei sein können. Und da war von Anfang an klar, wir brauchen da jemanden, der dabei sitzt und es in Deutsch nochmal übersetzt für alle, die nicht direkt dazukommen. Und bei allen Produktionen haben wir eigentlich immer wieder versucht zu fragen, wie können wir das möglichst vielen zugänglich machen, auch durch Workshops, durch Vermittlungsangebote, die über die Outreach-Abteilung extra erarbeitet wurden für das Festival, um zu sagen, dieses Digitale braucht auch immer, man spricht ja so von Onboarding, also man braucht immer Wege, wie man da reinfindet. Man muss ein bisschen an die Hand genommen werden und dann macht das total Spaß. Und dann brauche ich nach 3 Sätzen vielleicht auch nicht mehr die Übersetzung. Aber es hilft einfach, diese Barriere, diese Hürde abzubauen von das was Komisches. Weil wenn da Roboter auftauchen, dann wird noch in Englisch gesprochen und alles ist fremd. Und dann hilft manchmal schon eine kleine Geste, um die Leute näher reinzukriegen. Das und das war uns ganz besonders wichtig.
Ja. Aber es war auch total schön, weil eigentlich muss man ja heutzutage nur Google Translate benutzen. Der spricht es einem auch vor. Und dann fand ich es so schön, dass ihr lebendigen Menschen als Bubblefish benutzt habt, eingesetzt habt.
Wir hatten auch künstliche Intelligenz in einer anderen Produktion.
Zur Übersetzung?
Ja, da haben wir eine Gruppe gefragt, da ging es darum, 8 Schauspielerinnen zu übersetzen von einem Film, das war Decoding Bias von Theresa Reiver aus Berlin. Eine ganz spannende, auch ganz besondere Arbeit, wo man in der Selbsthilfegruppe eigentlich sitzt und sich anhört, wie diese künstlichen Intelligenzen miteinander reden. Und da haben wir die Gruppe gefragt, könnt ihr das auch in Deutsch anbieten, weil sie haben es damals in Englisch produziert mit Schauspielerinnen aus der ganzen Welt, aus Südafrika, aus Amerika, teilweise auch aus Deutschland, aber wirklich sehr zusammengewürfelt, haben gesagt, die Schauspielerinnen können kein Deutsch. Aber wir können eine KI trainieren, dass sie diese Stimmen dieser Schauspielerinnen lernt. Wir können der KI durch eine KI übersetzten Text geben und dann schauen wir mal, was rauskommt. Gebt uns mal ein paar Wochen Zeit und irgendwann haben sie gesagt, ja, hat geklappt. Es gibt eine deutsche Fassung von dem Stück. Ein Problem, der Schauspieler aus Südafrika, der spricht jetzt wienerisch, aber ansonsten passt alles. Und das hat super geklappt. Und so konnten wir das auch wieder zugänglich machen. Und in jeder Vorstellung, selbst wenn nur eine Person diese Übersetzung gebraucht hat, dann war es das schon total wert.
Okay. Südafrika in die Wiener.
Sehr schön, Jost.
Genau, und du, Hanke, du hast schon erwähnt, ihr habt eben beim Festival gemischt die heimischen Produktionen, die eben am Haus waren, sowie Sonne Luft von der Jelinek und eure eigenen Produktionen, dann noch die Metamorphosen, das ist so ein mehrteiliges Format. Und dann eben regionale und internationale Produktionen geholt. Und wie seid ihr dabei vorgegangen? Waren das Produktionen, die ihr schon gesehen habt oder befreundete KünstlerInnen?
Wir konnten tatsächlich nicht alles live anschauen, weil wir durch den Zeitrahmen schon auf Dokumentation der Arbeiten angewiesen waren. Wobei es auch wirklich Arbeiten waren, die sich auch gut dokumentieren ließen, dass man schon einen guten Eindruck bekommen konnte. Das ein oder andere war dann aber in live auch eine geglückte Überraschungspackung, dass ich mich total darauf gefreut habe, zum Beispiel bei den Simple Machines, die habe ich nur, ich hätte es fast nach Berlin geschafft und dann konnte ich doch nicht, dann war das nun doch wieder nur diese blöde Doku, die man da angeschaut hat. Und bei dem Stück dachte ich auch, Mann, geht das gut auf, wenn man jetzt die Nähe hat und wirklich diese Dinger anfassen kann und in einem Raum mit denen ist, das heißt ein Stück weit Übersetzungsarbeit ist das schon. Wie sind wir vorgegangen? Ja, man fragt seine Netzwerke. Es war keine Künstlerin, keine Position, die wir persönlich kannten. Ah, doch. Paula Reisig, meinst du? Frauen und Fiktion?
Naja, 2, 3 Arbeiten tatsächlich. Die kannten wir so um Ecken.
Um Ecken tatsächlich.
Ja. Also Frauen und Fiktion ist eine Gruppe aus Berlin. Die haben ein Theaterstück vor 2 Jahren entwickelt über Körperbilder. Und dieses Stück ist dokumentarisch, ist auch getourt, war unterwegs und dann haben sie gesagt, um das zugänglich zu machen, weil das ein wahnsinnig wichtiges Thema ist und auch sehr klug aufgearbeitet ist eigentlich, wie darüber geredet wird, was ein wertiger Körper ist, was schön ist, was nicht schön ist und auch das auch Schülerinnen und einem ganz gemischten Publikum zugänglich zu machen, haben sie daraus ein Computerspiel entwickelt und dieses Computerspiel konnten wir dann einladen und eine befreundete Programmiererin Designerin von uns hatte das damals angefertigt. Dadurch wussten wir davon. Oder ich glaube auch bei den Plakaten, ein Flanellnachthemd aus vom Staatstheater Augsburg und dem Stadttheater Ingolstadt, da kannten wir um eine Ecke wiederum die Bühnen- und Kostümbildnerin, und die Arbeit hatten wir auch selber vorher schon sehen können. Also ich glaube, es ist so eine Mischung. Manche Arbeiten konnte man sehr gut sehen, manche waren tatsächlich ein bisschen eine Überraschung, aber wir hatten viel gesucht und von einem aufs nächste versucht zu kommen, oder Dinge, die man immer schon mal sehen wollte, die man sich jetzt unter der Idee eines Festivals tatsächlich nochmal rangeholt hat.
Und was ich gerade noch ergänzen wollte, wo ich so ein bisschen hin wollte, danke Jost, dass diese Szene oder diese Landschaft von Menschen, die sich mit Fragestellungen des Digitalen im Theater beschäftigen, wirklich eine wahnsinnig austauschfreudige Szene ist. Das ist auch eine Entwicklung, die ich jetzt sehr bereichernd finde, da tiefer und näher ranzukommen, dass es da wirklich wenig oder weniger, als ich es aus anderen Bereichen kenne, Ellenbogen.
Ja, ihr seid ja auch so, ihr seid ja auch sehr kontaktfreudig.
Tatsächlich.
Mit euch redet man sehr gern.
und da kommt einiges wirklich aus so einem, weiß ich nicht, Open-Source-Gedanken oder ja, Wissen teilen. Genau. Das heißt, es gehört bei dieser sowohl kuratorischen Praxis als auch der Praxis des Kunstmachens in dieser Ecke total dazu, dass man sich Tipps gibt, dass man Wissen teilt, dass man auch wirklich Arbeiten teilt und überlegt, wie kann ein zeitgenössisches Touring funktionieren, wie kann man sich auch gegenseitig Wissensstände und Wissen teilen. Mhm. Und das ist ein sehr freudvoller Umgang miteinander und auch ein sehr progressiver, sehr zukunftsgerichteter, den ich sehr toll finde. Das heißt, da geht es nicht darum, wer hat wen zuerst entdeckt. Oh, den haben wir jetzt aber schon eingeladen, den verrate ich euch jetzt nicht.
Ja, genau.
Also da trifft man auch auf tolle Kollegen und Kolleginnen, die einen dann auch, die gerne Empfehlungen aussprechen, die gerne sagen, guckt man in die Ecke, denkt man an den, der war bei uns, der hat da was Tolles gemacht, vielleicht könnte der bei euch einen Workshop machen, wäre doch spannend. Also das da auch wirklich um einen Menschen in Bezug zueinander bringen, ganz doll geht. Also auch ein Stück weit unterscheidet sich dann auch eine kuratorische Praxis gar nicht so richtig von einer dramaturgischen auf eine Art, finde ich. Also genau. Es geht total ums Menschen zusammenbringen und aneinander denken.
Und wie seid ihr eigentlich auf das Kollektiv Total Refusal gekommen? Ich bin großer Fan, die machen so Videospiele und benehmen sich halt anders, als man es von ihnen erwartet, filmen das ab.
Naja, es ist eine Gruppe, die, ich glaube, ich hatte von denen mal Arbeiten im Internet gesehen und fand ich spannend. Und dann war es irgendwie der Punkt, wo ich dachte, ah, das wäre toll, die einzuladen, wenn man sich damit beschäftigt, weil die sind wahnsinnig klug in der Art, wie sie Computerspiele wie Dokumentarfilmteams eigentlich belaufen, durchgehen und untersuchen, um zu schauen, wie funktionieren diese Spiele eigentlich. Und als wir danach nochmal geschaut haben, so aus der Erinnerung, war es plötzlich, ach, die Gruppe kommt ja irgendwie auch irgendwie aus Graz oder hängt mindestens mit Graz und dem Forum Stadtpark so nah zusammen.
Und dann haben locker 3 bis 4 Leute uns den Namen zugerufen.
Genau, ja. Und dann war es so irgendwie sehr schön.
Die waren in aller Munde und sehr allgegenwärtig dann.
Ja. Und wir finden das total dankbar, weil wir auch tatsächlich, wir beschäftigen uns viel mit Technik und Digitalität, aber auch jetzt, erst durch die Arbeit am Schauspielhaus, haben wir uns sehr viel mit Computerspielen und auch mit einem anderen Spielen von Computerspielen beschäftigt. Und da kommt man an der Gruppe eigentlich auch gar nicht vorbei. Und dann war es total schön, dass sie gesagt haben, es gibt auch Arbeiten, die wir in Graz noch nicht gezeigt haben.
War Uraufführung,
Genau. Und das war was ganz, ganz Schönes, dass man irgendwie auch plötzlich gesagt hat, ach, ihr wart auch noch nie im Schauspielhaus. Das kann ja gar nicht sein. Das muss ja alles hier zusammenkommen. Und jetzt klappt das endlich. Und jetzt hat man einen Grund. Und diese Filme, die sie gezeigt haben und auch die Performance, das war irgendwie nochmal so eine ganz eigene Anspruch, und wir mussten niemandem erklären, warum das Theater gerade ist, weil das ist hat ganz viel damit zu tun, was wir machen und auch was das Theater forscht und das Theater macht.
Ja, klar. Noch eine Frage für euer zweites Stück, das ihr in Graz gezeigt habt, The Long Walk. Habt ihr ein eigenes Computerspiel entwickelt? Habt ihr das wirklich selber programmiert oder habt ihr da was hergenommen, was ist schon...
Das ist tatsächlich selbst gebastelt. Ich kann mal kurz ausholen und Jost kann es nicht mehr hören, meinen schnellen Pitch über Walking-Simulatoren noch einmal erzählen. Und dann kann Jost vielleicht du erzählen, wie das Ding dann gebaut wurde tatsächlich. Ausgangspunkt für die Arbeit ist eine Recherche zu Walking-Simulatoren, also zu einem alle Fachmenschen, die jetzt zuhören, mögen mich korrigieren, aber einem, ich nenne es jetzt mal Computerspiel-Subgenre der späten 80er, frühen 90er, wo das zum ersten Mal so virulenter wurde, dass sich Computerspielstudios mit dem Gehen in Spielen im Fokus beschäftigt haben und Spiele entstanden sind in den frühen 2000ern, wo wirklich das Gehen im Zentrum steht und wirklich Spiele gemacht wurden, die nur dafür da sind, dass man sich in einer virtuellen Landschaft spazierengehend fortbewegt und in diese Landschaft, in der ich jetzt als Protagonistin, als spielende Person eingeladen bin, mich fortzubewegen, werden Geschichten eingewoben. Das heißt, ich begegne einer Wegmarke, ich begegne Orten und ich höre kleine Geschichtsteile. Ich kann aber nichts mehr lösen, ich kann nichts mehr gewinnen, ich kann nicht mehr verlieren. Ich bin auf mich zurückgeworfen, auf meine ästhetische Erfahrung in dieser virtuellen Landschaft, die ich durchschreite und die mich mit Sounddesign, mit virtueller Welt und mit kleinen Geschichten
Also ein bisschen so wie im umwelt. Fitnessstudio, wenn man am Stepper ist.
Ein bisschen so.
So ein bisschen so, das heißt tatsächlich eine, ich sag mal, handlungsentleerte Spielerfahrung, wo ich nichts leisten muss, sondern ein bisschen wie im Museum oder auf dem Stepper oder in einer Installation auf meine sinnliche Erfahrung zurückgeworfen werde. Es wurde nicht unbedingt nur gern gesehen, es gab Anfeindungen, Hate Speech, das ist doch kein Spiel mehr, was ist das für ein Quatsch, wer macht diese Spiele, welche Geschichten werden da verhandelt, Geschichten von Weiblichkeit, Geschichten von Non-Binarität, Themen, die in der großen Spieleindustrie gar nicht so einen Raum haben oder auch nicht einen Raum haben sollten, Fragezeichen. Jetzt war eben dieses Genre Walking-Simulatoren da, wo eben anders erzählt wurde, wo andere Menschen andere Geschichten drin erzählen und die Handlung plötzlich auf Null fällt. Und das fanden wir erstmal sehr spannend, uns anzuschauen, ob das ein Vehikel sein kann, um daraus einen Theaterabend zu machen. Zu sagen, man nimmt sich so einen virtuellen Raum, der den Abend über an einem vorbeizieht, der durchwandert wird und gehen da mit Theatergeschichten rein, mit SchauspielerInnen rein und konfrontieren den Theaterapparat mit diesem Computerspielgenre als Erzählraum. Und da haben wir tatsächlich einen eigenen Walking-Simulator programmiert, allerdings mit einem recht einfachen Vehikel, muss man sagen.
Naja, es ist, ich glaube, das Besondere, was man dazu sagen muss, man kennt auf jeden Fall schon Computergrafiken im Theater, das ist nicht neu, dass man das sieht, wie tolle Animationen oder so passieren. Und bei dem Stück war jetzt aber die Idee, was wäre denn, wenn wir selber ein Spiel programmieren, selber designen. Das gesamte Bühnenbild von dem Stück ist eigentlich dieses Computerspiel, das heißt, das Bühnenbild hat eine Strecke von circa 40 Kilometern, die da abgelaufen werden an dem Abend. Wir haben ein Laufband, es wird viel Strecke gemacht in verschiedenen Tempos. Und dann haben wir gesagt, okay, wir bauen jetzt so ein Spiel, hatten auch noch eine Game Designerin dabei, die uns geholfen hat, wirklich diese ganze Bühnenfläche zu schaffen, die lang gegangen wird. Und das ist ein Spiel geworden, was auch sehr reduziert ist, was sich aber mit den Texten verbindet und was live gespielt wird jeden Abend. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Besondere, weil die Schauspielerinnen selber spielen dieses Spiel an dem Abend und es läuft nicht einfach nur ab als Film, sondern es ist ein Spiel, was sie spielen, und wo sie auch scheitern.
Ja.
Sie fallen auch manchmal runter, sie verlaufen sich auch gerne, dann dauert eine Szene länger, da muss mehr Text gesprochen werden. Es ist eine ganz interessante Kombination, die wir eigentlich da gesucht haben, wo wir gesagt haben, was ist denn, wenn das Spiel geschrieben wird, während das Theaterstück geschrieben wird, während die Schauspielerinnen proben, alles war gleichzeitig. Das heißt, wir konnten sagen, bei der Szene muss es dunkler sein und wir hatten Beleuchtungsproben in dem Spiel und haben dann da noch mehr Scheinwerfer aufgehangen oder haben Texte geschrieben. Genau, und haben Texte
und
geschrieben für dieses Spiel und haben einen Text geschrieben und dann gesagt, für diesen Text brauchen wir ein Level im Spiel. Und das ging so in alle Richtungen gleichzeitig und so arbeiten wir auch und das interessiert uns nicht zu sagen, Wir haben jetzt einen Text und zu dem machen wir was, sondern eigentlich, wir suchen uns die Parameter und dann arbeiten wir mit allen Dingen gleichzeitig. Und das ist wahnsinnig befruchtend und das arbeitet dann miteinander. Und so ist dieses Spiel für Der längste Weg, A Long Walk, entstanden, was jeden Abend da neu gespielt wurde. Und auch sich von Vorstellung zu Vorstellung haben wir auch immer noch ein bisschen weiter programmiert. Das geht bei Computerspielen natürlich auch ganz gut.
Genau. Und wird es nächstes Jahr wieder, also wird das Digitalia fortgesetzt? Kann man sich das nächstes Jahr sich da freuen?
Ein lautes Ja. Es ist ein Format, das soll verstetigt werden, wird verstetigt werden. und gerade schiebt es noch ein bisschen vorwärts und rückwärts, aber ich kann schon sagen, roundabout März nächsten Jahres wird es eine zweite Ausgabe geben.
Genau. Und da sind wir seit gestern oder seit vorgestern auch schon wieder am Suchen nach Gruppen, nach sowohl internationalen Positionen, was passiert gerade, aber auch was regional passiert. Also da sind wir eigentlich, sagt man dann immer
nach. Es gibt diesen müden Satz nach dem Festival, vor dem Festival.
Und das ist dabei wirklich so, dass wir jetzt schon anfangen, Mails rauszuschreiben, mit Gruppen in Kontakt zu treten, zu schauen, was macht ihr gerade, wo seid ihr gerade dran, zu schauen, zu welchen Festivals gehen wir, was kann man nach Graz bringen, was war vielleicht schon da, was war noch nicht
da. Was passiert gerade in der Stadt?
Ja. Mhm.
Was nimmt gerade Anlauf und ist vielleicht nächsten Frühling fertig gebacken?
Genau. Und das wird wieder ein ähnliches Festival. Es wird sehr bei der Ausgabe darum gehen, wie funktionieren eigentlich Texte in diesem digitalen Theater. Also das wird so ein bisschen ein Fokus in der nächsten Ausgabe sein. Es geht um Autorinnenschaft, weil uns das auch ganz wichtig ist, dass bei dieser ganzen Technik und der ganzen Digitalität, es geht im Endeffekt um Menschen, die Geschichten erzählen und auch ganz viele Texte schreiben und anders gesprochen werden muss auf der Bühne. Und das suchen wir gerade für die nächste Ausgabe ganz viel. Also wie funktionieren neue Theatertexte, ob die jetzt von einer KI geschrieben werden, von einem Programmierer, von einer Programmiererin oder von Code oder sich nur damit beschäftigen, was eigentlich unsere Welt in diesem komischen digitalen Zeitalter gerade ist. Das ist noch gar nicht ganz klar, was wir da zusammenfinden werden, aber da freuen wir uns total, neue Stimmen zu finden, neue Autorinnen zu finden, die da mit uns gemeinsam forschen und das auch teilen.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Also vielen, vielen, vielen Dank fürs Gespräch, fürs Kommen. Ich kann nur jedem, der uns zugehört hat, empfehlen, geht's in die Konsole, probiert's euch aus, kommt zum Spieleabend und schreibt sich den März 2025 in den Kalender ein für Digitalia. Vielen Dank.
Ja, wir freuen uns immer auf Besuch. Also ich schließe mich dem an. Vielen lieben Dank und kommt vorbei.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.